Abschnitt 2. Müll. Was eine Scheiße, fluchte Jens. Mit dunklen Rändern unter den Augen saß er in der Wohnküche ihres Ferienapartments im Harz und lauschte den Nachrichten. Was ist passiert? Susi trottete verschlafen herein. Das ist passiert, stieß ihr Vater hervor und deutete auf einen Ring, der im Licht der Morgensonne auf dem Küchentisch glänzte. Und das. In einer Ecke standen zwei große, prall gefüllte Müllsäcke. Und das. Er winkte matt Richtung Radio und vergrub das Gesicht in den Händen. Ihr war der widerliche Geruch gleich entgegengeschlagen, als sie an der Tür seines Schlafzimmers vorbeigekommen war. Es roch, als hätte ihr Vater am Vorabend in der Wohnung geraucht, was er nie tat. Aber da war noch etwas anderes. Der Rauch roch alt, nass, nach Moder und Gammel. Sie sah die Müllsäcke genauer an. Durch die Folie erkannte sie, womit sie gefüllt waren. Kippen. Tausende, zehntausende Zigarettenstummel. Dazwischen alte Kaugummipapiere, Taschentücher, Folien von Schokoriegeln, zerrissene Tüten und Papiere und ein blaugelber, aufblasbarer Wasserball. Susi wurde klar, was passiert war. Es hatte tatsächlich funktioniert. Das anfängliche Mitleid, das sich beim Anblick ihres zerrütteten Vaters gerührt hatte, verblasste wieder. Auch er würde lernen und darüber hinwegkommen. Aber was sollte der Ring? Sie trat an den Tisch und nahm ihn in die Hand. Ruckartig sah Jens auf. Aber er hinderte sie nicht daran. »Das ist mein Ehering«, erklärte er mit belegter Stimme. »Als deine Mutter mit dir ausgezogen ist, war ich abends mit Niklas was trinken. Auf dem Heimweg habe ich den Ring von der Brücke in den Rhein geworfen.« »Oh.« Ein flaues Gefühl keimte in Susis Bauch auf. Vielleicht sollte sie frühstücken, bestimmt aber musste sie sich setzen. Das mit dem Ring tat ihr leid, an so etwas hatte sie überhaupt nicht gedacht. Schweigend saßen Vater und Tochter einander gegenüber und lauschten Gordon Lightfoots sanfter Stimme aus dem Radio. Kaum war die letzte Silbe von »If you could read my mind« verklungen, folgten weitere Nachrichten. Wie zäher, bitterer Schleim sickerten die Worte in Susis Verstand. Eine Kurzmeldung jagte die nächste. Allein in Deutschland zählte man inzwischen über 1000 Tote, die von alten Autos, Waschmaschinen oder Sofas im Schlaf erschlagen worden waren. Wie viele es weltweit getroffen hatte, konnte niemand auch nur raten. Das Hafenviertel von Marseille war geräumt worden, weil Schwefelsäuredämpfe aus einem Hotelzimmer austraten. Die überlebenden Gäste des Stockwerks waren mit schweren Verätzungen der Atemwege in ein völlig überlastetes Krankenhaus eingeliefert worden. Es war überall auf der Welt das Gleiche. Feuerwehr, Katastrophenschutz, Rettungsdienste waren hoffnungslos überfordert. Die meisten Notrufzentralen mittlerweile nicht mehr erreichbar. Niemand verstand, was eigentlich los war und warum sich die Katastrophe immer weiter nach Westen ausbreitete. Susi wollte schreien, aber ihr wurde schwarz vor Augen. Das Letzte, was sie hörte, war, dass der Schrecken den Südosten der USA erreicht hatte. Ein Wohngebiet stand in Flammen, weil tausende brennender Autoreifen aus einem Haus hervorquollen. Langsam kam Susi wieder zu sich. Jens hatte sie zu ihrem Bett getragen und beugte sich besorgt über sie. Sie öffnete die Augen, sah ihren Vater und brach augenblicklich in hemmungsloses Heulen aus. Jens war von den Nachrichten auch schockiert, aber die Reaktion seiner Tochter machte ihn hilflos. Ihnen beiden ging es doch gut. Was hatte sie derart getroffen, dass sie ohnmächtig auf dem Küchenstuhl zusammengesackt war, fragte er sich. Tröstend nahm er sie in den Arm. Von Weinkrämpfen geschüttelt, versuchte sie ein paar Worte hervorzupressen. Das wollte ich nicht. Gestern, es ist alles meine Schuld, konnte er schließlich durch ihr Schluchzen hindurch verstehen. Ihre Schuld? Nun, in welchem Albtraum auch immer sie hier gefangen waren, das, so war er sich sicher, war völlig unmöglich.